Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Pater Malachias hängt voll durch. Die Zahl der Gläubigen, die seine Kirche in Schottland aufsuchen, nimmt rapide ab. Fortlaufender Erfolg, sagt man dazu. Das wurmt ihn, denn schräg gegenüber im Nachtclub, da brummt das Leben. Da ist die Hütte voll. Sogar der ungeratene Bruder des Bischofs geht dort aus und ein. Ein Sündenbabel, ausgerechnet vor seiner Nase. Und obendrein mit einem frommen Namen, Garten Eden. Das ist zu viel. Wie leidet Pater Malachias darunter? Da hat er eine Idee. Er fängt an, Gott inständig zu bitten, verpflanzt die Lasterstätte weit weg, irgendwohin draußen, an die Küste, an eine felsige Insel. Da schafft es keiner hin, da gehen die Lichter aus. Was wird das in unserer Stadt für ein Aufsehen geben? Frömmigkeit und Sitte werden zurückkehren. Wer würde durch ein solches Wunder nicht zum Glauben finden? Und tatsächlich, eines Nachts erfüllt Gott den Wunsch seines Dieners. Durch geheime Kräfte wird der Nachtclub plötzlich an eine steinige Küste versetzt. Mitten in der Stadt gähnt ein mächtiges Loch. Alle sind perplex. Pater Malachias ist klar, Gott hat mein Gebet erhört. Ein Wunder ohnegleichen, danke. Was jetzt? Pfiffige Manager machen aus der Not eine Tugend, schalten blitzschnell um. Die Schlagzeile ist Gold wert. Nachtclub durch einen Priester auf eine einsame Insel versetzt. Schnell wird ein Fahrdienst zur Küste eingerichtet und der Nachtclub ist voller als je zuvor. Selbst das mächtige Loch in der Stadt wird zur Goldgrube. Es wird zum Besichtigen freigegeben. Gegen Eintrittsgeld wird man herumgeführt. Und jeder darf sich an dieser Sensation ergötzen. In der Stadt redet man sich die Köpfe heiß. Aber keiner kehrt um zu Gott. Keiner setzt deshalb seinen Fuß auf die und über die Kirchenschwelle. Das Gotteshaus ist leer nach wie vor. Die erhoffte Erweckung bleibt aus. Und das Ende vom Lied. Pater Malachias betet wieder. Diesmal umgekehrt. Gott, mach das Wunder rückgängig. Lass alles werden wie zuvor. Alles auf Anfang. Und es geschieht. Nachzulesen in der Novelle Das Wunder des Malachias von Bruce Marshall. Ich kann mich gut in den Pater Malachias hineinversetzen und Sie wahrscheinlich auch. Jeder, der sich als Christ versteht, hat doch mal den Wunsch gehabt, könnte Gott nicht mal ein kräftiges Wunder tun? So überzeugen könnte er doch auftreten, dass keiner mehr an ihm vorbeikam. Wie oft habe ich mir das gewünscht und Sie wahrscheinlich auch. Was Unschlagbares müsste her? Dann wären alle überzeugt. Der spottende Nachbar, der überhebliche Arbeitskollege, der ewig zweifelnde Jugendliche. Nun, solche Wünsche sind alt wie die Welt. Und Jesus selber hatte damit zu tun. Wir sehen ihn vor uns. Wir haben es gehört in der Evangelienlesung. Fromme Leute umdrängen ihn. Sie hören Jesus gründlich zu. Gerade eben hat er 5000 Menschen durch eine Mini-Portion von 5 Broten und 2 Fischen gesättigt. Ein Wunder ohnegleichen. Alle sind hin und weg. Jesus, du bist der Größte. Du bist der Mann für alle Fälle. Mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Vielleicht bist du ja sogar vom Himmel gekommen als Messias und als Retter. Aber letzte Zweifel bleiben. Die könntest du doch rasch zerstreuen. Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Gib uns doch noch ein besonderes Zeichen. Leg zu, leg Beweise auf den Tisch, dann werden wir dir umgehend glauben. Und so reden sie auf Jesus ein. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, mitzuziehen und diesen Wunsch zu erfüllen. Doch Jesus verhält sich sperrig, wehrt ab und geht nicht darauf ein. Warum weicht Jesus aus? Warum gibt er diesem verständlichen Drängen nicht nach? Er könnte doch noch ein Wunder drauflegen und alle wären überzeugt, dann wäre es gut. Aber machen wir uns klar, was bei einer spektakulären Sache passiert. Ich denke an den Zirkus. Als Kind bin ich da gern hingegangen. Und ich erinnere mich gut an zwei Artisten, die spielerisch leicht auf dem Hochseil einhertänzten. Mit Überschlag und was noch allem. Ich hielt jedes Mal den Atem an. Geht das gut? Und am Ende sind sie sogar auf diesem schrägen Seil runtergegangen. Alles ohne Netz und doppelten Boden. Mir stockte der Atem. Und dann war alles geschafft. Die Erde hatte die beiden wieder. Licht ging an, Musik drehte voll auf, Beifall prasselte, man atmete wieder durch und blickte ins Programmheft. Aha, da kommen ja schon die Elefanten. Und wenn man den Zirkus verlässt, hat man die Seilartisten so gut wie vergessen. Man musste ja schnell nach Haus, morgen musste man früh raus, Haushalt und Arbeitsplatz warten. Die Nerven waren in Schwung gekommen, ein paar Momente hat es gekribbelt und dann kommt der Alltag. Das haben solche Szenen an sich. Sie berühren nur äußere Schichten. Gefühle wallen auf, Stimmungen werden erhitzt und das geht ein paar Minuten lang. Und damit hat sich's. Dann rollt das Leben unverändert weiter. Nervenkitzel hält nur kurzzeitig an. Deshalb ist Jesus nicht auf unseren Beifall aus, sondern auf unsere Liebe, auf unsere Zuneigung, auf unseren Gehorsam, dauerhaft und lebenslang. Wir sollen Gottes Kinder werden und bleiben. Und dazu braucht es mehr als eine Sensation, die uns für ein paar Augenblicke den Atem verschlägt. Deshalb macht Jesus das umstehende Volk und uns auf zwei Zeichen aufmerksam, die Gott längst aufgerichtet hat. Völlig unspektakulär, aber alles andere als selbstverständlich. Die gilt es zu beachten und ernst zu nehmen. So möchte uns Jesus zeigen, was an ihm wirklich dran ist und wer hinter ihm steht. Jesus weist auf zweierlei hin, was Gott täglich tut. Wir sind von seinen Wundern umgeben. Das erste Wunder, Gott schenkt uns die Lebensmittel. In unserem Predigttext und im gesamten Kapitel 6 im Johannesevangelium ist von Brot die Rede. Jesus hat auch unser Sattwerden im Blick. Er nimmt wahr, was wir täglich brauchen. Gott schenkt uns die Lebensmittel und er tut das auf bemerkenswerte Weise, denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel gibt und gibt der Welt das Leben. So haben das erstmals die Israeliten erfahren, als sie nach der Sklavenzeit in Ägypten Richtung Heimat unterwegs waren, gab es Manna vom Himmel, jeden Tag frisch und reichlich, kleine weiß-gelbliche Kügelchen im Geschmack wie Semmel mit Honig, konnte man mahlen und zum Backen verwenden. Manna satt, sonst wäre man in der Wüste elendiglich verhungert. Aber Gott hat das Überleben gesichert. Und davon wissen die Leute, mit denen Jesus redet. Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Und Jesus verweist darauf, das ist heute nicht anders als damals. Wenn auch weniger auffällig. Gott schenkt uns die Lebensmittel. Er gibt uns das tägliche Brot mit allem Drum und Dran. Er lässt es grünen und blühen, wachsen und reifen, mehr als genug. Ein alltägliches Wunder. Jesus spricht ja immer wieder unbefangen und lebensfroh vom Essen und Trinken. Wenn er in Beispielgeschichten vom großen Festmahl Gottes spricht, das auf uns wartet und zu dem er alle Menschen einlädt, dann spricht er nicht von Magerkost, sondern von gebratenem Ochsen. Nicht von Müsli, sondern vom Mastvieh. Und Jesus hat das Wasser in Kana nicht in Pfefferminztee verwandelt, sondern in kostbaren Wein. Üppig geht's zu, wenn Gott am Werk ist. Überreichlich. Was von Gott kommt, so heißt es, gibt der Welt das Leben. Deshalb sind wir alle miteinander auf Gott angewiesen. Wir leben von ihm. Wir brauchen die Zufuhr von außen. Ohne diesen Nachschub gehen uns bald die Lichter aus. Das sagt uns jedes Hungergefühl, das uns überkommt. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns täglich beschenkt. Und er tut's reichlich. Da ist nichts mit dem Motto, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Was brauche ich Gott? Ich stehe auf eigenen Beinen. Ich bin meines Glückes Schmied. Was für ein oberflächliches Geschwafel. Hier ist einem nicht klar, wovon man lebt und wem man das verdankt. Deshalb leuchtet Jesus hinter die Kulissen. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater. Und Matthias Claudius hat das in die wunderbaren Zeilen gefasst. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Jeder sitzt täglich an Gottes Tisch, auch der stramme Gottesleugner. Jeder lebt davon, dass Gott Lebensmittel schenkt. Obendrein Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, alles, was wir zu einem auskömmlichen Leben brauchen. Dazu viele Dinge, die uns den Alltag verschönern, die ihn uns erleichtern, die uns glücklich und reich machen. Gott liebet Speise reichlich und überall, singen wir. Gott lässt genug für alle wachsen. Keiner müsste hungern. Dass es dennoch auf unserem Erdball anders zugeht, liegt nicht an Gott. Die Fachleute sind sich einig. Wir haben auf unserer Erde kein Mengenproblem, sondern ein Verteilungsproblem. Und immer wieder gibt es Anläufe, daran etwas zu ändern. Erschreckend das Fazit der Welthungerkonferenz. Es ist kein Problem, innerhalb weniger Jahre Armut und Hunger drastisch zu reduzieren, aber es fehlt der politische Wille. Geht es um Hunger und Not, feilschen Hilfsorganisationen um jeden Groschen, die sie den Regierungen aus der Tasche ziehen müssen. Wird dagegen zu einem Krieg geblasen, liegen sofort die Milliarden parat. Es ist noch niemals ein Krieg wegen Geldmangel ausgefallen. Genau das darf uns als Christen nicht ruhen lassen. Weil wir überzeugt sind, Gott schenkt uns die Lebensmittel, wollen wir uns dafür einsetzen, dass diese Lebensmittel eben nicht nur einem begrenzten Teil der Menschheit zugutekommen, sondern jedem auf dem Globus, auch und gerade dort, wo das Nötigste zu einem guten Leben fehlt. Gott jedenfalls unternimmt alles, um seine Menschen zu sättigen. Und er regt uns an zum Freuen, zum Genießen und zum Teilen. Gott schenkt aber, denkt nicht nur an die Lebensmittel, sondern auch an das, was wir darüber hinaus brauchen. Gott schenkt uns die Lebensmitte. Die Leute um Jesus herum haben alle noch das Wunder im Kopf, das Jesus gerade vollbracht hat. Und ihre Bitte ist verständlich. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Doch Jesus geht darüber hinaus. Ihr braucht mehr. Volle Mägen sind gut. Wohnung und Garten sind euch zu gönnen. Ein Auto dazu. Vielleicht einige Euro auf der hohen Kante. Alles prima. Doch was wir äußerlich zum Leben brauchen, ist nur die eine Seite der Medaille. Mit Sattwerden alleine ist's nicht getan. Man kann vor vollen Tellern sitzen und doch elend dran sein. Man kann sich alles leisten, was im Schaufenster und was per Online angeboten wird, und doch kann man mit dem Leben nicht zur Rande kommen. Man kann im Rampenlicht stehen, Millionen CDs verkaufen und doch jämmerlich enden, wie wir es bei manchem Star beobachten. Vor einiger Zeit hatten meine Frau und ich in Baden-Baden zu tun. Diese Stadt, einer der Perlen Deutschlands, schmucke Häuser, vom Krieg verschont, ein edles Ambiente. Beim Flanieren verschlägt es einem die Sprache. Eine Nobelherberge an der anderen, Boutiquen für Extravaganz, alles en gros. Spricht man mit den Mitarbeitern der Gemeinde dort, ja, hier bei uns in Baden-Baden geht das Geld spazieren. Die Fassade ist top, aber dahinter, im Spielcasino, sind die Hoffnungen gigantisch, aber wer weiß, wie viele stürzen dabei ins Elend ab. In der Stadt, so wird uns gesagt, blühen Esoterik und Aberglauben. Viele greifen nach jedem Strohhalm, um ihr Leben zu sichern und einen Zipfel vom Glück zu erhaschen. Es zeigt sich dort wie auch anderswo, es reicht nicht, reich zu sein. Zum Leben gehört mehr als das, was man sich kaufen kann. Wir brauchen nicht nur Lebensmittel, sondern wir brauchen vor allem eine Lebensmitte, um die sich alles dreht. Wir brauchen dieses persönliche Wissen, dafür lebe ich. Darauf kommt es für mich an. Mein Leben hat einen guten Sinn, den Gott mir absteckt. Ich kann danken für jeden neuen Tag. Es lohnt sich zu leben. Wo die Mitte nicht klar ist, liebe Gemeinde, werden die Mittel zum Problem. Die guten Gaben, die Gott uns schenkt, geraten in Schieflage. Deshalb schreibt uns Jesus ins Stammbuch: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das Gott redet. Dazu sind wir geboren, auf unseren Schöpfer zu hören, mit ihm zu reden, täglich engen Kontakt mit ihm zu pflegen. Das Hören und Beten ist für uns mindestens so gewichtig wie das Essen und Trinken. Deshalb spricht Jesus Klartext: Ich bin das Brot des Lebens. Ihr braucht zuerst und vor allem mich und das, was nur ich euch geben kann. Vergebung eurer Schuld, damit euch nicht euer Gewissen erdrückt. Ihr braucht tragfähigen Trost, wo euch das Lebensloos unverständlich mitspielt und ihr an Grenzen anstoßt. Ihr braucht Orientierung im Durcheinander, im Wirrwarr der Werte und Maßstäbe. Ihr braucht eine stabile Hoffnung für euer Lebensende. Ihr braucht einen, der euch mit euren Lasten trägt. Mich, Jesus, das Brot des Lebens. Der Heiland für Leute, die sinnvoll durch den Tag gehen wollen. Mich, Jesus, die Gabe der Gaben. Gott schenkt uns die Lebensmitte. Und wir sind heute neu eingeladen, im Wort und im Heiligen Abendmahl uns bei Jesus einzufinden, uns das abzuholen, was wir lebensnotwendig brauchen. Auch jetzt im Gottesdienst. Gott schenkt uns das passende Wort, das uns Lichter aufsteckt, durch eine Liedzeile, durch einen Satz aus der Lesung, durch einen Gedanken aus der Predigt. Und im Abendmahl erhalten wir Brot und Wein als Wegzehrung. Unser Inneres wird nur satt mit Jesus allein. Mit ihm bekommt unser Leben eine Mitte, eine Achse, um die sich alles dreht. Und wir erleben, was Jesus verspricht: Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Hier fangen wir an, getrost und fröhlich nach vorn zu schauen. Um das zu erfahren, braucht es mehr als ein Spektakel, das uns für kurze Zeit in Atem hält. Denken wir an Pater Malachias. Und nach der kurzen Zeit ist alles wie weggeblasen. Aber Jesus will doch nicht unsere Nerven kitzeln, sondern er will uns zu einem erfüllten und gelassenen Leben verhelfen. Deshalb verweist er auf das, was Gott täglich gibt. Gott schenkt uns die Lebensmittel. Wir wissen, aus welch liebevollen Händen alles kommt. Und wir bedanken uns dafür, indem wir ein Tischgebet sprechen. Und Gott schenkt uns die Lebensmittel, von Gott gehalten und getragen. Er soll mich weiterhin bestimmen und leiten. Bei ihm bin ich in besten Händen. Deshalb, nötiger als Brot und alle guten Gaben ist, dass wir dich, Herr Christ, auf unserer Wegfahrt haben. Amen. Wir singen nun das nächste Lied mit einem